Break the Week, der Tech Talk von Basic Thinking.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 007 von Break the Week und der Lizenz, euch bestens zu informieren. Und zwar unter anderem über KI als Redenschreiber in der Politik, die Rekordrenditen der deutschen Netzbetreiber und Social Media als Nachrichtenquelle. Mein Name ist Fabian Peters, ich bin Chefredakteur des Online-Magazins Basic Thinking und wie immer nicht allein. Ihr habt seinen Lacher schon gehört, bei mir ist mein Kollege André Gabriel.
Ja, die Einleitung hat mich jetzt ein bisschen durchgeschüttelt, nicht gerührt. Jo, hi.
Sehr gut, sehr gut. Jo, bevor wir beginnen, lasst uns gern ein Abo, Like oder Kommentar da. Damit könnt ihr unsere Arbeit mit wenigen Klicks und kostenlos unterstützen. Gehen wir rein, ne?
Sehr gern.
Wir legen los, wie immer, positiv. Und zwar mit einer App namens Saving Life, über die in medizinischen Notfällen registrierte Ersthelfer in der Nähe alarmiert werden können. In Schleswig-Holstein nutzt man die bereits seit längerem und soll jetzt sogar ein fester Bestandteil der Rettungsstrukturen werden, und zwar per Gesetz. Ich kann dem Ganzen ehrlich gesagt nichts Negatives abgewinnen, oder?
Absolut gar nicht. Das ist so eine der besten Good News, die wir bislang hatten, finde ich. Und ich hatte mal geschaut, also das läuft seit 2024, wenn ich mich nicht täusche. Und seitdem haben digitale Ersthelfer da auch schon tatsächlich über 1140 Reanimationen begonnen.
Ja, Wahnsinn.
Über diese App. Also auch wirklich erstaunliche Zahlen, also natürlich auch erschreckende Zahlen, aber umso besser trotzdem, wenn in diesen Situationen natürlich dann jemand eventuell schneller am Unfallort ist.
Genau, das ist ja das Ziel, dass diese Ersthelfer dann lebensrettende Maßnahmen schneller einleiten können. Der Vorgang ist, also Hintergrund ist, man muss als Ersthelfer volljährig sein und ein sogenanntes Erste-Hilfe-Zertifikat besitzen und das darf nicht älter als 2 Jahre sein. Ja, wenn man das hat, kann man sich da in der App registrieren und der Prozess ist dann über einen normalen Notruf 112. Die Leitstelle alarmiert den Rettungsdienst und zeitgleich erhalten dann Ersthelfer in der Nähe über diese App eine Nachricht. Und wenn die dann sehen, oh, das ist hier bei mir um die Ecke, dann können die das annehmen und zum Notfallort fahren oder gehen oder sonst was, ne? Je nachdem, wie weit es ist. Und klar, wenn der Rettungsdienst braucht ein bisschen, je nach Region, und wenn da jemand anderes, der Know-how hat, schneller vor Ort sein kann, super Sache.
Absolut. Ist das so ein Erste-Hilfe-Zertifikat, das man auch im Zusammenhang mit dem Führerschein machen muss oder was Spezielles?
Das kann ich dir jetzt an dieser Stelle nicht sagen.
Also kann man noch mal schauen. Also ist auch dann interessant, ob da Pläne bestehen, das natürlich jetzt dann noch weiter auszubauen in Deutschland.
Ja, also ich meine, die haben das, wie du hast ja gesagt, seit 2024. Ja. Schon getestet und wenn die das jetzt sogar per Gesetz in Schleswig-Holstein machen wollen, dann scheint das ja vorher schon gut gefruchtet zu haben. Vielleicht dann auch ein Vorbild für andere Bundesländer.
Genau, kann man adaptieren.
Sollte genau. Sogar. Schön.
Schön, sehr schön.
Weiter geht's mit unserem nächsten Format.
Headline Buzz.
In Headline Buzz dröseln wir die wichtigsten Themen auf, die hier und da vielleicht so ein bisschen untergegangen sind, kurz und knapp in 2, 3, 4 Sätzen plus Einordnung von uns beiden. Los geht's, Buzzmeister André.
Master of the Buzzniverse. Na gut, der war nicht ganz so.
Ja, Buzzmaster, ich weiß, ich wollte dich ein bisschen ärgern.
Ja, ich hab schon an der Stimmlage gehört. Ja, ja.
Buzz zur Unendlichkeit.
Der ist doch auch nicht schlecht.
Okay. Ja, oder?
Gut, na dann starten wir auch direkt mit dem ersten. Und zwar. Deutsche Verteilnetzbetreiber erzielen Eigenkapitalrenditen von teils über, muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, über 45%. Und das ist nämlich dermaßen weit über den von der Bundesnetzagentur als ja, fair eingestuften 3,5 bis 6,7%. Wer leidet im Endeffekt wieder darunter? Natürlich die Verbraucher, und zwar über die Netzentgelte. Und gleichzeitig stockt aber auch der Netzausbau. Also, wie kann man das Also du kannst es ja gerne mal einordnen und vielleicht auch sagen, wie man das noch verbraucherfreundlicher gestalten könnte.
Verbraucherfreundlich ist es überhaupt nicht. Also genau. Das ist jetzt eine Studie, die oder eine Analyse, die gerade rauskam und Ergebnis im Schnitt 30% Eigenkapitalrendite. Allen voran E.ON mit seinen verschiedenen Tochternetzbetreibern. Also ich sag mal so von 30 oder jetzt das höchste war glaube ich 45%, da würde jeder DAX-Konzern von träumen. Das sind jetzt aber keine rein privatwirtschaftlichen Unternehmen, also sind es schon, aber die haben ja natürlich auch einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag. Deswegen werden sie hier und da auch reguliert, aber das klappt offenbar nicht ganz so gut. Ich meine, Rendite sind okay in diesem Bereich, ne? Weil Netzausbau, der muss attraktiv sein für Investoren, damit die auch langfristig planen können. Die Infrastruktur muss gewährleistet werden, für uns als Verbraucher auch. Aber es darf natürlich nicht sein, dass die sich so die Taschen oder den Geldspeicher voll machen, dass wir das im Prinzip deren Gewinne, exorbitanten Gewinne zahlen. Ich sag mal 10% von mir aus auch oder selbst 15, aber 30% im Schnitt, das ist viel zu hoch.
Ja, es ist gleichzeitig natürlich auch ein total, finde ich zumindest, kryptisches Thema. Also normale Menschen haben da gar nicht so den Ein- oder Überblick. Muss man doch tatsächlich erstmal verstehen und einordnen können. Aber was könnte denn die Politik machen an der Stelle?
Ja, die Politik hat lange verpennt, diverse Schlupflöcher zu schließen, beziehungsweise hat es einfach ignoriert. Beispielsweise können die Netzbetreiber doppelte Inflationsausgleiche in Zinsen abschöpfen, beispielsweise, weil sie beim Bau einer Anlage und dann auch noch bei der Inbetriebnahme Zinsen kassieren. Und dann tricksen sie auch noch bei der Gewerbesteuer. Also das sind so Sachen, da müsste man Riegel vorschieben. Jetzt ab die Bundesnetzagentur übrigens auch, ne, hast du ja schon angeteasert, 3,5 bis 6,7%. Da muss man unterscheiden zwischen Neuanlagen und Altanlagen. Aber denen sind so ein bisschen die Hände gebunden. Die sind ja ans Gesetz gebunden. Die würden eigentlich gerne mehr machen. Ab 2028, glaube ich, kommt jetzt auch eine EU-Richtlinie. Das wurde gerichtlich auf EU-Ebene beschlossen. Da hat die Bundesnetzagentur dann auch mehr Befugnisse. Ja, bis dahin weiß ich auch nicht. Einfach aufklären und den Netzbetreibern mit ihren satten Renditen mal auf den Zahn fühlen und wie wir es machen, drüber schreiben und drüber sprechen. Also ich finde das wirklich unmöglich. Ja. 30% im Schnitt. Wie gesagt, es soll attraktiv sein, aber nee, die haben einen gesellschaftlichen Auftrag und Strom und das alles ist ja gewissermaßen auch ein Grundrecht.
Genau, darauf wollte ich auch gerade nochmal hinaus. Du hast es gesagt, wir beobachten das auf jeden Fall weiter. Vielleicht wird da was losgetreten.
Ja, also wenn dann müsste man die zumindest verpflichten, dass sie einen Teil ihrer Gewinne in den Netzausbau stecken direkt, ne? Also man weiß ja auch nicht, was dann da mit passiert. Übrigens E.ON mit diversen Netzbetreibern, die jetzt da 20, 30, 40% Eigenkapitalrendite erzielt haben. Ja, die haben dann die Tagesschau hat die mal angefragt. Die Netzbetreiber E.ON hat sich dann geäußert und die haben irgendwas so Schwammiges gesagt. Ja, Vermögenswerte werden über längere Zeiträume und die Regulierung, das wird alles anders abgeschrieben. Ich habe E.ON übrigens auch angefragt. Wir haben bislang noch keine Antwort bekommen. Mhm. Ich hätte das gerne in den entsprechenden Artikel eingebunden. Wenn Sie noch antworten, holen wir das aber natürlich nach. Denn Ziel ist natürlich, dass wir immer möglichst ausgewogen sind und alle zu Wort kommen lassen.
Auf jeden Fall. So, Bass Nummer 2. Ja, Anthropic schreibt ja gerade eine Menge KI-generierter Schlagzeilen sozusagen und hat es auch erneut geschafft, und zwar ganz weit nach oben zu kommen. Was das betrifft, denn die US-Regierung hat Anthropic jetzt angewiesen, den Zugang zu seinen leistungsstärksten KI-Modellen, Fable 5 und Mythos 5, für alle Nicht-Amerikaner zu sperren. Und das ist natürlich schon ein großes Ding. Grund, angeblich Bedrohung nationaler Sicherheit. Ich finde es ganz witzig gerade, weil Anthropic ja doch eine KI-Pause wollte. Also ist das doch so quasi eine Vorbildfunktion, die sie da einnehmen.
Jetzt wurde sie aufgezwungen, ja.
Naja, gut. Nee, ist schon klar, dass es da natürlich um die Entwicklung ging und nicht um bestehende. Nee, aber gut, trotzdem wirklich eine große Sache. Und wie kam wie kam das überhaupt auf den Tisch und kannst du uns ein paar Hintergründe liefern?
Das Ding ist, die US-Regierung unter Trump, die begründen ja alles mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit. Das ist ja, ne, um sich irgendwie absichern zu können per Gesetz. Und dann, die hatten das, glaube ich, auch bei irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln oder sonst was. Dann sagen sie immer, das ist eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Deswegen müssen wir das jetzt machen. Gerichte kommen da ja gar nicht mehr hinterher. Ne, das dauert dann ewig. Und in dem Fall ist ein bisschen, ja, ist spannend und kompliziert auch. Also Hintergrund, Ausgangspunkt war ein Hinweis von Amazon-Chef Andy Jassy. Die Forscher von Amazon haben irgendwie zufällig, glaube ich, herausgefunden, dass so eine gewisse Prompt-Abfolge, also Anfragenfolge über diese Anthropic-KI-Modelle dazu führt, dass gewisse Sicherheitsmaßnahmen so ein bisschen umgangen werden können. So, und dann hat der Andy Jassy den Finanzminister der USA angerufen, dem das mitgeteilt, und dann ist ja so eine Kettenreaktion irgendwie losgegangen. Trump hatte das dann wirklich auch auf dem Tisch und der hat dann ein Dekret unterschrieben oder eine Verordnung unterschrieben und gesagt, jo, ihr müsst das jetzt ganz kurze Frist, ich weiß nicht genau, ich glaube 24 Stunden oder 48 Stunden, ihr müsst das jetzt abschalten. So, und dann hat Anthropic gesagt, ja, also für Nicht-Amerikaner abschalten. Und dann hat Anthropic gesagt, das können wir jetzt aber nicht mehr so. Deswegen, wenn ihr uns das verordnet, müssen wir es für alle abschalten, auch in den USA. Da waren jetzt die Top-Modelle betroffen, aber also nicht alle Modelle. Ja, und in den Tagen danach kam dann immer mehr raus. Dann gab es Hinweise, dass China irgendwie da auf die Modelle oder diese Sicherheitslücke ausgenutzt hätte. Was wirklich wahr ist, weiß man nicht. Aber im Prinzip haben die USA oder die US-Regierung sich so ein bisschen auch selber geschadet, weil Anthropic dann halt weltweit abgeschaltet hat, ne? Also auch in den USA.
Ja. Ja, definitiv. Wirtschaftlich ist das ja natürlich auch ein Ausrufezeichen in negativer Hinsicht, aber hätte man das nicht auch für einzelne Länder, wenn es da jetzt wirklich einen Hinweis auf beispielsweise einen Zugriff aus China gab, sperren können? Warum gleich so global?
Also der Hinweis aus China kam, glaube ich, erst ein paar Tage später. Und ja, Anthropic, wie gesagt, die haben halt gesagt, wir könnten das machen, aber dann dürft ihr uns nicht eine Frist von ein paar Stunden geben oder 24 Stunden oder so. Ne? Deswegen haben die es global abgeschaltet. Ich stelle mir das auch nicht so einfach vor. Wie willst du dann über verschiedene Server und Länder das dann für einzelne Zugriffe sperren? Und ja, also das Ding ist ja jetzt auch, ich habe da auch drüber geschrieben, dass das natürlich theoretisch Folgen für Europa haben kann. Ne? Trump, wir haben schon öfter beide auch drüber gesprochen, wenn der den Digitalkonzern, von denen wir ja abhängig sind, sprich Clouds, KI, alles weiter, Sicherheitsbehörden, Palantir beispielsweise, wenn der kann das ja als Druckmittel benutzen. Das war jetzt, glaube ich, meine Einschätzung in dem Fall nicht so. Ich glaube, es war so eine Überreaktion vielleicht. Also was ich gelesen habe, dass man auch innerhalb der Trump-Administration gesagt hat, naja, ein bisschen vorsichtiger mal lieber, das schadet ja dann auch, wenn die es weltweit abschalten, also auch in den USA, unseren eigenen Unternehmen. Du musst dir das ja so vorstellen, diese leistungsstarken Modelle von Anthropic, die, wenn Unternehmen die nutzen und die werden von heute auf morgen abgeschaltet oder wenn Behörden die nutzen, dann sind die weitaus weniger handlungsfähig.
Ja, theoretisch könnte das auf jeden Fall als Druckmittel nutzen. Und wie du schon gesagt hast, hier wirkt es wie eine Überreaktion tatsächlich. Allerdings ja wirklich an sich folgenschwer. Also mal gucken. Das ist jetzt auch noch weiterhin alles gesperrt, nehme ich an.
Soweit ich weiß, ja. Also es geht um diese beiden Top-Modelle, ne?
Ja, genau.
Jetzt Fable 5 und Claude Mythos 5. Nicht um die jetzt auch viele Privatpersonen nutzen können, sondern die großen Modelle, die sie ja, glaube ich, eh nur für Behörden und Unternehmen freigeschaltet oder freigegeben haben, weil die eben ein gewisses Risiko ohnehin bergen. Ne? Aber
Wo an sich aber auch natürlich an sich das Geld liegt. Also von daher.
Ja, genau. Und für Anthropic kommt es jetzt natürlich auch ein bisschen blöd. Also ich weiß nicht, ob vielleicht dann doch zumindest ein bisschen, die sind ja im Streit mit der US-Regierung, weil die gesagt haben, nein, ihr dürft unsere Modelle nicht für Militärzwecke benutzen. Und Anthropic will ja jetzt auch an die Börse. Also für die ist das gerade so ein bisschen blöd. Weiß nicht, ob es vielleicht so ein kleiner Rachefeldzug von Trump ist. Ist ja bekannt, dass er sehr, sehr nachtragend ist. Keine Ahnung, aber ich glaube, es ist jetzt in dem Fall nicht als politisches Signal an Europa gedacht, aber zeigt was er machen könnte.
Ja, richtig. Das ist eine, aber das ist so ein bisschen die Kurve, die ich gerade auch kriegen wollte. Wirkt für mich nämlich tatsächlich auch so ein bisschen wie eine, ja, plump gesagt, Retourkutsche.
Ja.
Na gut. Und direkt mit Elektroantrieb rüber zum nächsten Bass. Der Vertriebsvorstand von VW hat nämlich gesagt, dass Verbrenner ein ähnliches Schicksal ereilen wird wie Pferdekutschen. Also quasi in der Versenkung verschwinden, was so natürlich nicht ganz stimmt. Man sieht leider immer noch welche, aber nicht als Transportmittel, sondern als, weiß ich nicht, Entertainment-Objekt.
Pferdekutschen oder was meinst du jetzt?
Ja, genau. Also. Ja, immer die armen Tiere, aber ja.
Ja.
Was hast du jetzt verstanden?
Ich dachte, du meinst jetzt die Verbrenner. Man sieht sie leider immer noch. Also so schnell werden wir sie nicht los.
Ja, nee, die Pferdekutschen.
Die armen Pferde in den Laufrädern der Autos. Ja.
Ja, richtig. Gut, aber E-Autos lohnt sich wirtschaftlich, hört man da raus.
Ja, das merkt man ja aktuell an den Spritpreisen auch, ne? Also wenn es gut läuft, kannst du ja oder zahlst du ja, wenn du eine Wallbox zu Hause hast, gerade mal ein Drittel ungefähr, sag ich mal, 5 € pro 100 Kilometer statt ungefähr ja 12 bis 15. Und ja gut, der gute VW-Vertriebsvorstand, der Mann hat auch gesagt, Pferdekutschen wurden natürlich nicht verboten, aber sie wurden einfach unattraktiv irgendwann. Und ich glaube schon, dass das mit Verbrennern, wenn es so weitergeht, auch so ist. Das große Problem oder, ja, nicht Problem. Ja, ein Problem ist ja nicht. Also diese, ja, wir verbieten es jetzt. Oder das Verbrenner aus. Ich bin da jetzt ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Aber jetzt merkt man ja einfach ganz schön, es ist wirtschaftlicher, es ist schöner, die Leute sind offener, vor allem, weil es sich einfach lohnt im Portemonnaie. Und ja gut, ob Verbrenner jetzt Pferdekutschen werden in den nächsten 2, 3, 4, 5, 10 Jahren, in 20 Jahren können wir nochmal drüber sprechen.
Ja, ich wollte nämlich auch
sagen. Aber dann könnte das schon sein. Also ja. Überwiegend bleibt das Verbrenner aus ja auch bestehen, gibt da so ein paar Schlupflöcher, die glaube ich, beziehungsweise die meiner Meinung nach auch nur für Reiche sind. Aber, ja.
Aber es ist wirklich ein Zeichen dafür, dass man die breite Masse dann doch über einen echten Mehrwert erreicht und nicht über Ideologie.
Genau, genau. Und das ist ja auch, ne, der Ausbau läuft jetzt besser und klar, neue Technologien, wir kennen es ja auch vom Solar- und Windkraftausbau. Das kostet am Anfang erstmal viel, aber langfristig lohnt sich das dann einfach. Man muss einmal investieren und dann ein paar Jahre später profitieren wir alle davon.
Ja, na dann mal sehen, wie lange es dauert, bis wir wieder bei den Pferdekutschen sind. Im Endeffekt wiederholt sich doch eigentlich immer alles. Ne?
Aber gut, ein Auto vor einer Pferdekutsche, das wäre auch mal was.
Technologie nicht. E-betriebene Pferde, ach, lassen wir das.
E-Pferde. Ja. E-Pferdekutsche. mit so Roboterpferden.
Robotik. Ja, genau.
Ja, Roboterpferden. Ja. Das macht der Elon Musk bestimmt bald, wenn er mal wieder ein bisschen rumspinnt, nachdem er irgendwie Ketamin genommen hat oder sowas. Pferdeberuhigungsmittel.
Lass mal gleich ein Patent anmelden und ein Startup gründen nach der Folge hier.
Okay, mache ich, ja.
Da ist Potenzial drin.
Gut. Kümmere ich mich drum.
So, ich glaube, wir haben noch einen Bass.
Zwei haben wir noch?
Ja.
Okay, alles klar.
So, du hast, ich glaube eher unbeabsichtigt, aber quasi eine Brücke zum nächsten Bass gebaut, in dem du Musk erwähnt hast.
Ich baue Brücken immer beabsichtigt.
Ach, na klar. Okay. Gut, dann gehen wir mal rüber und landen bei SpaceX. Und zwar gab es da den größten Börsengang der Geschichte. 75 Milliarden US-Dollar. Also mehr als doppelt so viel wie der bisherige Rekordhalter. Und ja, Musk wurde damit auf dem Papier zum ersten Billionär der Welt gehen. Ich denke mir, kann er sich nicht einfach selbst ins All schießen und da in seinem Luftschloss leben vielleicht?
Ja, Luftschloss. Ich habe auch geschrieben, das höchste Luftschloss aller Zeiten. Die haben echt davon schwadroniert, dass sie einen Wert von irgendwann mal 28,5 Billionen US-Dollar erreichen könnten. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung. So, und warum Luftschloss? Das sind halt die Versprechen von Musk. Er verspricht bei Tesla so viel. Ja, und man sieht es immer wieder. Er konnte ja vieles nicht einhalten oder wenn dann mit Verzögerungen. Und ich meine, selbst wenn die erfolgreich sein wollen, also theoretisch was er da labert, irgendwie von Kolonien auf dem Mars und Solaranlagen und Rechenzentren im Weltall, wenn das alles so stimmt, dann wird das ein Riesenerfolg. Aber selbst wenn die Erfolg haben und dann kommt die kleinste Verzögerung dazwischen, werden Investoren zumindest bei der aktuellen Bewertung enttäuscht sein.
Ja, du, das sind ja Sphären, fällt mir ehrlich gesagt gar nicht so ein. Fakt ist aber auch, dass natürlich ist nicht jetzt nach Anthropic auch Google mit einem Riesendeal da eingestiegen und hat Rechenleistung en masse.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das, da holen sie gerade auch so ein bisschen Kohle rein, tatsächlich.
Richtig,
ja.
Genau.
Ist, bei Anthropic ist es auch so ein bisschen fragwürdig jetzt da, dass sie von Musk dann abhängig sind, weil die verkaufen sich ja immer als, ja, als lieber KI-Anbieter sozusagen. Jetzt sind sie abhängig von dem, ich sag's mal, meine Meinung, Spinner. Ja, Hintergrund bei... Ja, nett noch, ne? Ja, was ich auch noch problematisch finde, einige Vertraute aus dem Trump-Umfeld sind da auch beteiligt bei SpaceX. Das sind jetzt nicht exorbital hohe Summen, aber einige Millionen dann doch. Ich glaube, der Steve Witkoff zum Beispiel, hier Trumps ja, höchster Verhandler, der dann im Iran oder Russland auch immer rumkurft. Und SpaceX lebt, die NASA, ne, kauft von denen auch Raketen oder Flüge und sonst was, auch das Satelliteninternet über Starlink. Also die leben viel von Regierungsaufträgen. Und wenn da jetzt Vertraute aus dem Trump oder aus der US-Regierung, aus dem Umfeld beteiligt sind, dann ist da, besteht da meiner Meinung nach auch ein gewisser Interessenkonflikt. Und hinzu kommt, ja, Musk hat die volle Kontrolle. Aktienmäßig weiß ich gar nicht, ist es jetzt nicht so viel, also schon viel, aber da hat er jetzt nicht die Mehrheit, aber halt die Mehrheit der Stimmrechte. Und du kennst es ja von X oder von Tesla, wenn er jetzt wieder irgendwelche Eskapaden hat, dann leiden auch die Aktionäre und das Unternehmen, ne?
Ja, absolut. Also für mich ist Musk so die personifizierte Volatilität im Grunde genommen. Also da, das ist ja völlig unberechenbar.
Ja, ich frage mich aber auch noch, also bei Tesla sieht's man ja auch, die sind immer noch so hoch bewertet, aber das sind halt diese Versprechen von Musk. Er weiß sich schon gut zu verkaufen. Mhm. Ich würde ihn auch noch ein Stück weit als Visionär bezeichnen. Er hat wirklich die Elektromobilität beispielsweise vorangetrieben. Das mit dem Satelliteninternet ist ja auch nicht schlecht, ne? So vom Prinzip her. Aber da siehst du ja auch, wo er mal was Positives meiner Meinung nach gemacht hat, dass er den dass Starlink jetzt abgeschaltet hat, dass die Russen das nicht mehr nutzen können. Und dann waren sie auf einmal für ihren Angriffskrieg da in der Ukraine total hilflos, ne? Aber man sieht da, was für eine Macht dieser Mann einfach dadurch hat. Und ja.
Richtig. Ja, wir haben damals ja auch gesehen, was sich so ein Mensch einfach auch in der Öffentlichkeit erlauben kann, ohne dass es wirklich nennenswerte Konsequenzen gibt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dieser Börsengang ist gigantisch und ja, ob er seine Versprechen da halten kann, ich bezweifle es. Aber wir werden
ja,
es
vielleicht ein paar, aber wenn, dann mit Verzögerungen, aber ja. Mal schauen.
Gut, na dann gehen wir zum letzten Bass über. Und
Bass zur Unendlichkeit.
Ja, das passt jetzt auch wieder. Heute bist, ne? Du bist heute so ein Brückenbauer, ne?
Ja, 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 siehst du, passiert nichts aus Versehen.
Gut, ja, die E-Auto-Prämie erneut. Und zwar gibt es da schon über 50.000 Anträge tatsächlich. Und vor allem für reine Stromer. Ganz spannend ist jetzt auch so, dass das Rentnerfeld, sage ich mal, weil die können beispielsweise wirklich durch eine hohe Prämie profitieren und auch statt der Steuererklärung ihre Rentenbezugsbescheinigung einreichen. Und ich glaube, das Portal wurde auch ein bisschen verbessert. Also ja, wie ordnest du das jetzt ein nach der Zeit?
Das Portal haben sie tatsächlich verbessert. Ich habe mich da ja ein bisschen reingefuchst vor ein paar Wochen. Und jetzt tatsächlich Thema Rentner. Mein Vater ist seit kurzem Rentner und der hat sich jetzt ein E-Auto gekauft. Der war nämlich total begeistert. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon sind wir mal in Probe gefahren und er ist noch nie ein E-Auto gefahren und er war total, total begeistert, leise und Wahnsinnsbeschleunigung und ja, total komfortabel. Und ja, jetzt hat er sich, gab's die Prämie, fand er toll. Also wahrscheinlich kriegt er ungefähr 5.000 Euro mehr, es gibt ja bis zu 6.000, ja, aber dann genau, musst du noch Kinder haben. Aber gut, ja, als Rentner, gut, ne? Ja, als Rentner hat er jetzt nicht mehr so das krasse Einkommen, ne? Und gut, wir haben jetzt seine Einkommenssteuerbescheide dann hochgeladen, weil er die auch noch hatte. Die wollen von den aus den letzten 3 Jahren, glaube ich, 2. Und ja, ich habe festgestellt, nach einigen Wochen, die haben das Portal wirklich verbessert.
Okay.
Also es war übersichtlicher und ging schneller. Das einzige Ding, was wir haben das dann am Telefon gemacht, also mein Vater ist digital total fit, na, der hätte das auch alleine hinbekommen, aber hat mich halt gefragt, weil er hat auch unseren Podcast gehört und meinte, ja, du hast dich da ja schon mal, ne, informiert, können wir das mal zusammen machen. Und das Einzige, was so ein bisschen nervig war, du kannst dann da irgendwie 20 verschiedene Nachweise hochladen. Und da wäre es ganz schön gewesen, welche die jetzt in seinem konkreten Fall brauchen. Ne? Also Unterschied E-Auto oder Hybrid oder was für Nachweise, pipapo. Aber gut, haben wir dann auch hingekriegt. Wir haben sogar einen Nachweis, den er, glaube ich, nicht hochladen hätte müssen, hochgeladen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das geht. Der informiert sich auch immer in Foren und hat jetzt da auch gelesen, einige Leute haben schon gesagt, so nach ungefähr 3-4 Wochen haben die zumindest den Bescheid bekommen, dass sie die Förderung erhalten. Ja, und das finde ich 3-4 Wochen, also finde ich in Ordnung. Also das geht dann wirklich fix.
Ja, scheint mir auch, also ist schneller als ich vermutet hätte auf jeden Fall.
Und das ja, absolut. Also ich bin mal gespannt, wann es bei ihm kommt. Wir haben das jetzt, glaube ich, ja, vor 1,5 Wochen gemacht. Und ja, ich meine, selbst wenn es letztlich 6 bis 8 Wochen dauert, ich meine, da geht es um 4.000, 5.000 Euro, dann finde ich das auch noch in Ordnung. Ne? Aber
ja, das ist ein schöner Erfahrungsbericht auf jeden Fall aus der Familie.
Genau, können wir auch gerne mal Bescheid sagen, wie lange das dann gedauert hat. Und
genau, das nehmen wir nochmal auf. Oder wir nehmen deinen Vater dann mal mit rein in den Podcast.
Wenn er möchte, ich kann ihn auf jeden Fall mal fragen.
Aber gut, ich verstehe auf jeden Fall, was er sagt. Ich fahre auch sehr gern E-Auto an sich. Passiert halt ab und zu mal über diese Sharing-Modelle. Und bei mir ist es halt einfach wirklich nach wie vor die Reichweite, weil wenn dann, wir fahren öfter mal nach Oberfranken hier von Berlin und das sind ja doch ein paar hundert Kilometer und wenn das nicht reicht sozusagen,
ja gut.
Aber gibt es da nicht Zwinker-Zwinker aktuell einen Vergleich bei Basic Thinking?
Was? Ja, Reichweitenvergleich, Zwinker-Zwinker, ja, haben wir gerade. Also die Top-Modelle, die 500, 600, 700 Kilometer teilweise sogar. Mhm. Aber gut, es hängt natürlich von deinem Fahrverhalten ab, ob du viel Klimaanlage, sonst was nutzt. Aber das meinte mein Vater auch, das Coole ist, du kannst zum Beispiel, wenn der in der Garage noch steht und am Netz ist, kannst du morgens sagen, ey, über die App dann auch, ey, ich fahre 15 Minuten los, mach schon mal, klimatisier schon mal oder sonst was oder mach Heizung an im Winter. Ne? Mhm. Und dann ist er noch am Strom und dann sparst du quasi, also bevor du losfährst und dann bist du nicht mehr am Strom und machst das an, weil das zieht ja alles Energie. Aber nö, der ist ganz begeistert, der meinte, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, doch ein Renault hat er sich jetzt gekauft und der hätte sich auch einen mit höherer Reichweite holen müssen, aber der meinte, gut, auf 100 Kilometer kommt es mir jetzt nicht an. Wir machen eh öfter mal eine Pause, so oft fährt er ja auch nicht lange Strecken und selbst wenn, meint er, dann kann er schnell laden und dann kannst du in 20 Minuten, dann gehst du mal, machst du mal eine Pipi-Pause und holst dir einen kleinen Snack oder so, also
Ja, wenn das so, schon so gut alles ausgebaut ist, also da mit Laden und so weiter und der Infrastruktur, da habe ich gar keine Erfahrung, aber ja.
Ja, dann machen wir weiter, wa?
Sehr gern.
Und zwar mit unserem nächsten Format.
Break the News.
Vielleicht kennt ihr Break the News ja schon aus unserem Newsletter. Falls nicht, dann gerne abonnieren. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Break the News erscheint immer zuerst in unserem Update-Briefing und anschließend im Magazin. Hier im Podcast picken wir uns das wichtigste oder größte Thema der Woche heraus und werden es intensiv besprechen. Diesmal, ja, wir haben es schon angeteasert, KI als Redenschreiber in der Politik. Innerhalb weniger Tage sind gleich 2, ja, prominente deutsche Politiker nämlich unter Verdacht geraten, ihre Reden oder ja Gastbeiträge in Zeitungen weitgehend oder überwiegend mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt zu haben. Bundesdigitalminister Carsten Wildberger und der thüringische Ministerpräsident Mario Vogt. Frage, ist das legitim? Täuschung? Braucht es Kennzeichnungen? Was sagst du dazu?
Ich bin ja eh sehr dafür, dass das viel mehr reguliert wird und auch gekennzeichnet wird. Ich finde es witzig, dass es der Bundesdigitalminister ist. Der wollte bestimmt nur mal testen, ob es jemandem auffällt. ja, also es erinnert mich halt auch irgendwie an, dann im weiteren Sinne an so die Plagiats, sag mal, Skandale, die es da in der Vergangenheit auch gab. Jetzt ist es, also mir erscheint es auch manchmal so, als wäre es jetzt einfacher, irgendwie ein Plagiat ja, zu nutzen.
Du meinst bei Doktorarbeiten oder sowas jetzt diese, oder was meinst du?
Ja, das, was damals da mit dem, was war das? Zum Beispiel das große Ding, Gutenberg?
Ja, das war genau, dass die bei ihren Abschlussarbeiten, Doktorarbeiten irgendwie abgeschrieben haben, genau.
Aber
also geht offenbar auch ohne KI.
Ja, genau, ne? Aber das kannst du dann, aber die, so kann man es jetzt halt theoretisch auf die KI schieben. Nee, aber es, also ich meine, Plagiat ist ja trotzdem ein, finde ich, ein Thema, was ja auch eine Rolle spielen sollte. Aber man weiß halt nicht, also da sind die Übergänge halt einfach so fließend zwischen KI generiert und dann, wo geht das Plagiat los? Also wie sehr, also
wo fängt es an?
Es ist ja geistiges Eigentum, was da benutzt wird, um etwas irgendwie umgemodeltes dann sozusagen rauszubringen. Aber ja,
da werden dann auch deine Artikel, meine Artikel, Artikel anderer benutzt für das KI-Training. Die fragen uns nicht, wir werden auch nicht vergütet. Und dann passiert übrigens sowas, kleine Side-Anekdote. Es gibt ja immer so Erkennungszeichen für angebliche Erkennungszeichen, wann ein Text KI generiert ist. Viele Gedankenstriche, so Dreiklangaufzählungen, Doppelpunkte oder sonst was. Ich finde das ein bisschen blöde, ehrlich gesagt, persönlich, weil ich nutze das seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren als Stilmittel, Gedankenstriche vor allem. Und Hintergrund auch mal, KI lernt, ja, wie ich schon gesagt habe, anhand unserer Artikel, anhand anderer Artikel. Und da wundert es mich jetzt auch nicht, dass die Gedankenstriche benutzt. Das Problem ist, die macht es ein bisschen inflationär. Aber ich habe es schon öfter erlebt, dass dann Leute irgendwie wettern, ja, du hast jetzt einen KI-Text geschrieben, da sind so viele Gedankenstriche drin. Nö, ich mache das seit Jahren, das ist meine Schreibe. Ja, also ja. Ne, da kommt man ja auch in so eine Hexenjagd dann, ne? Dass man, ja, also.
Also, um ganz kurz, also ja, definitiv. Und um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, deswegen auch dieser Exkurs Richtung Plagiat und so weiter, also für mich geht das in Richtung Täuschung, absolut. Was ich halt wirklich echt nicht verstehe, also auch da wieder diese verschwimmenden Grenzen zwischen einer Recherche und letzten Endes Ergebnis. Ich benutze das ja auch für meine Arbeit und so weiter, aber eben als, ja, ich sag Recherchetool.
Genau, für die Recherche.
Tool,
ja. Genau, für die Recherche nutze ich es auch. Und hier und da mal zu sagen, bündel mir das mal irgendwie, aber letztlich schreibe ich meine Sachen immer selber. Also das ist auch mein eigener Anspruch. Das Ding ist jetzt in diesen Fällen, beim Wildberger finde ich es, glaube ich, gar nicht so schlimm, eine Sprecherin oder ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums hat das sogar bestätigt. Der hat gesagt, ich zitiere, ja, auch Bundesminister Carsten Wildberger nutzt KI als Arbeitswerkzeug. Die genannten Texte wurden mit Unterstützung von KI erarbeitet. Eine gesonderte Offenlegung gegenüber den Redaktionen erfolgt nicht, weil Minister Wildberger KI als unterstützendes Arbeitsmittel betrachtet, über dessen Nutzung man nicht anders Rechenschaft ablegt als über Textverarbeitung, Recherchetools oder redaktionelle Unterstützung. Wenn das wirklich so gewesen ist, würde ich das wirklich unterschreiben.
Ja.
Und ich glaube, ja doch, also wenn er es nur als unterstützendes, da ist jetzt auch die Frage, Hintergrund ist übrigens eine Recherche der Zeit, die haben einen KI-Detektor namens Pangram benutzt und Texte von Wildberger analysiert. Sei mal dahingestellt, wenn das, was der Sprecher jetzt da gesagt hat, stimmt, dann würde ich das unterschreiben. Also wenn es nur als Unterstützung, was wir ja auch machen, Recherche und so weiter. Das Problem, und das hat man im Fall von Mario Vogt gesehen, das war wirklich auch ein bisschen absurd, da waren dann Zitate in, ich glaube, es war ein Gastbeitrag in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die haben den dann auch nach dem Frag den Staat hat das herausgefunden, haben die den dann auch gelöscht, weil da waren Zitate drin, die es so nie gegeben hat. Die haben zwar inhaltlich gestimmt, Aber KI hat da irgendwas zusammenformuliert und dann irgendwelchen Wissenschaftlern oder sonst wie als Zitat zugeschrieben. Und das finde ich erstens peinlich und zweitens falsch.
Das, also, ja, und drittens ist das, kann man da sogar, könnten die sogar klagen, wenn das jetzt auch dann mit einem Namen verknüpft ist.
Theoretisch ja. Wie gesagt, es war inhaltlich, glaube ich, nicht falsch, aber darf man eigentlich jemanden nicht in den Mund legen dann? Ne? Also klar, Redenschreiber, okay, gibt es sowieso. Wenn man jetzt da KI zu Hilfe nimmt, finde ich auch okay. Das Ding ist, Politiker haben ja eh schon so einen Bürokraten-Politiker-Deutsch, ne? Also auch wenn ich immer Wahlplakate sehe, Wachstum für Deutschland, Frieden sichern, unser Land, Zuversicht, das sagt doch alles nichts aus. Und eine KI sagt meiner Meinung nach auch nichts aus. Die kann helfen, ein bisschen was zusammenzufassen. Ich mache das auch. Wir haben ja immer in unserem Break the News, was im Newsletter erscheint, auch immer verschiedene Stimmen ausgewogen. Da nutze ich das als Recherche. Suche mir mal von Experten, von Wissenschaftlern hier und da ein paar Zitate. Sucht die KI dann raus, ChatGPT in dem Fall meistens. Und das ist mir auch schon passiert. Also ich überprüfe das immer, ob das wirklich so, ich gucke dann, gibt es da irgendwie eine Pressemitteilung, wo das wirklich steht. Und der Mario Vogt hat das offensichtlich nicht gemacht oder seine Mitarbeiter. Und das finde ich richtig peinlich und geht gar nicht.
Peinlich ist das Richtige. Das ist ja der springende Punkt. Also ich verstehe auch da, also mal Eigenverantwortung, das ist sowieso, sollte eh die Basis sein, dass man einfach auch nichts Falsches da veröffentlichen will. Aber es ist ja, wie du sagst, auch wirklich peinlich und allein dieses Risiko einzugehen, indem ich einfach nicht genug gegenprüfe, in solchen Positionen dann vor allem auch. Also ist mir unerklärlich, wie sowas überhaupt passieren kann.
Und ja gut, die Politiker schreiben ihre Reden ja wahrscheinlich eh nicht selber, was schon, oder die meisten nicht, was ja eh schon traurig genug ist. Also klar, ein Redenschreiber ein bisschen unterstützend, aber mich nervt das alles. Die labern immer um den heißen Brei rum, weißt du, so, ich sag dir, was ich machen will, ohne dir zu sagen, was ich machen will, bei irgendeinem Problem. So läuft's doch eigentlich immer, wie bei Wahlplakaten, wie bei allem. Sag mir doch lieber Steuern rauf, Steuern runter, warum? Ne? Also es ist alles einfach nur ein Palaver und KI ist da nicht hilfreich, ganz im Gegenteil.
Ja, also meine Redenschreiber könntest ja dann theoretisch, ne, hast du diese Aufgabe und diese Arbeit angestellt, wird bezahlt, kannst du natürlich dann, wenn du da die Aufgabe entsprechend verteilst und das oder abgibst offiziell und das ist dann eben, und da sind Fehler drin, dann hast du natürlich aber auch sozusagen eine konkrete Person, die du dafür verantwortlich machen kannst. So, und bei einer KI habe ich das Gefühl, das ist dann jetzt halt, ja, wenn da jetzt halt was reinrutscht, versteckt man sich halt aber auch so ein bisschen hinter diesem Argument, dass es ja, naja, das ist halt eben vielleicht noch nicht ganz so ausgereift, das halluziniert ab und zu hier und da. Wir haben es da trotzdem nur als unterstützendes Tool benutzt. Also, weißt du, also es wird, es sind, also da kommen wir wieder zu dieser Ursprungsfrage auch, wie kann man das noch besser regulieren? Und kennzeichnen dann in dem Fall zum Beispiel.
Ja, ich finde, es sollte zum Beispiel im Journalismus Kennzeichnungspflichten geben, aber auch in der Politik. Recherchetool als Assistent, okay, aber wenn wirklich, finde ich eigentlich absolutes No-Go, eine KI teilweise oder überwiegend einen Text schreibt, dann muss das gekennzeichnet werden. Und ja, dass man es überhaupt macht, finde ich dämlich. Also, keine Ahnung.
Ja, also ich meine, es gibt ja scheinbar dann KI-Detektoren, die da auch irgendwie ein bisschen was drauf haben. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kann man da auch mal einen Vergleich machen.
Ja, die schwanken natürlich auch, ne? Das ist was ich meinte mit dieser Hexenjagd, ne? Also klar, ein KI-Detektor sagt jetzt, ich glaube bei Mario Vogt, da hat einer gesagt, das ist 100% KI. Ich habe mir den Text angeschaut, der hat wirklich ein bisschen nach typisch KI geklungen. Aber die Dinger können sich ja auch irren. Und die Hintergrund ist ja auch, die lernen ja von Texten, die öffentlich sind und nicht von KI geschrieben. Und dann reproduzieren die ähnliche Texte, wie jetzt bei Gedankenstrichen, was ich vorhin meinte. Da muss man, ich glaube, man muss aufpassen, dass da jetzt nicht so eine Hexenjagd stattfindet. Aber wenn jemand Texte mit KI schreiben lässt, finde ich, muss das gekennzeichnet werden.
Ja, aber da haben wir das Problem, du kannst es trotzdem nicht eindeutig als KI-Text verifizieren. Also es kann ja auch trotzdem einfach sein, dass jemand vollkommen losgelöst von einer KI einen Text schreibt, der zu 100% nach KI klingt, weil es eben stilistische Aspekte sind.
Ja gut, dann schneiden sich die Leute aber vielleicht ins eigene Fleisch, weil der Text scheiße ist, ne? Also
muss man jetzt quasi schon, man muss jetzt als Mensch quasi lernen, wie eine KI schreibt, damit man die KI nicht kopiert.
Ich habe lustigerweise gerade eben erst, bevor wir diese Folge gestartet haben, auf LinkedIn jemanden geantwortet, der meinte das auch, dass der Gedankenstrich, dass er seine Texte jetzt selbst zensiert. Weißt du, weil KI immer, ne? Also,
ja, super, ich werde daran auch jetzt immer denken und ich benutze echt gern Gedankenstriche.
Ja, ich auch, Doppelpunkte, also ja, und nur weil KI das jetzt macht, sind wir unter Generalverdacht. Also ja, ich weiß auch nicht, es ist echt schwierig. Also es gibt kein eindeutiges Erkennungszeichen, auch wenn der KI-Detektor sagt 100% KI. Ja, keine Ahnung, was man da, also ja, Verantwortlichkeit appellieren, wie gesagt.
Und letzten Endes
vor allem die Politiker und auch Journalisten müssten dann, weil einige nutzen es auch, da ist mir auch ein großes Magazin übrigens bekannt, da werde ich demnächst mal einen großen Artikel schreiben. Das klingt halt alles nach Einheitsbrei und wie ich schon sagte, sag mir, was du machen willst, ohne zu sagen, was du machen willst.
Ja, aber es bleibt unterm Strich immer auf so einer, trotzdem so einer Vermutungsebene. Du kannst es nicht wirklich beweisen.
Ja, müssen wir uns mal was überlegen. Du kannst ja gerne mal den nächsten Artikel dazu schreiben.
Ja. Und außerdem, je besser die Detektoren die KI-Texte entlarven, desto besser lassen sich dann wiederum anhand dieser Daten die KI-Modelle
verbessern,
darauf trainieren.
Also, ja, es ist ein ewiger Kreislauf. Eben. Gut.
Warum reden wir denn ständig darüber?
Ja, jetzt hören wir auf jeden Fall damit auf und machen weiter mit einem kleinen Fragenhagel.
Und los.
Yes or no?
In Yes or No beantworten wir Fragen, die die Tech-Welt gerade in Atem halten, mit einem einfachen Yes or No. Kein Ja oder Nein, André, wobei diesmal bin ich, glaube ich, dran. Ne? Ja, stimmt. Du musst mich mit Fragen löchern. Normalerweise hat man einen Joker, wenn man nicht mit Yes or No anschalten will. Ja, normalerweise. Ich habe meinen, obwohl ich nicht gefragt wurde, habe ich trotzdem beim letzten Mal meinen Senf dazugegeben und ja, habe dann auf meinen Joker verzichtet. Obwohl
aber sehr
ich
den, fair, sehr fair.
Ja, so bin ich. Könnte ich bestimmt hier und da gebrauchen. Je nachdem, was André für Fragen parat hat. Genau, Joker habe ich nicht. Du hast 10 Fragen. Fragenhagel, schnell durch. Und ach so, genau, ja. Ihr könnt uns natürlich auch gern zum Fragenhagel eure Antworten nennen oder sagen. Auch gern über das Yes or No hinaus. Und auch zu allen anderen Themen, die wir heute besprochen haben. Wir würden uns freuen über die Kommentare beispielsweise oder schreibt uns einfach per E-Mail. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung. So, André, ich bin bereit.
Ja, so eine ganz flinke, jokerfreie Runde und los geht's. Sollten Politiker offenlegen müssen, wenn sie KI für das Schreiben von Texten genutzt haben?
Yes.
Glaubst du, dass SpaceX langfristig die Erwartungen der Anleger erfüllen wird?
No.
Bereitet dir Europas Abhängigkeit von US-Software Sorgen?
Sie.
Nutzt du Social Media als Nachrichtenquelle?
Da würde ich gerne einen Joker ziehen, aber no.
Sollten deutsche Behörden Palantir einsetzen dürfen?
No.
Glaubst du, dass die Anthropic-Sperre wirklich aus Sicherheitsgründen kam und nicht aus politischen?
Yes.
Sind die Renditen der Netzbetreiber zu hoch?
Yes.
Hättest du als Jugendlicher eine App genutzt, um mit Lokalpolitikern zu diskutieren?
Oh, würde ich auch mehr gerne zu erzählen, aber wahrscheinlich, hoffentlich yes.
Hast du bezüglich der Nutzung von KI Bedenken wegen des hohen Energieverbrauchs?
Yes.
Und würdest du dir SpaceX-Aktien kaufen?
No.
War es schwer, ohne Joker durchzukommen?
Ja, zu zwei Sachen hätte ich gern was gesagt. Also, ob ich als Jugendlicher wirklich...
Hey, jetzt
nicht. Ja, darf ich ja eigentlich nicht, aber ich glaube, mein Ich war damals ein anderes, aber Ich finde es cool. Das war ja unsere Good News quasi.
Damals,
ne?
Damals gab es noch keine Apps, als du.
Das stimmt. Also hätte ich es auch gar nicht machen können. Ne? Aber ja.
Gut, nee, bevor du jetzt hier, du willst hier gerade schon wieder wirklich.
Ja, ich klaue mir die Joker so hintenrum. Ne? Ja, ja.
Also ich führe eine Strichliste.
Ach so, nee, aber na, beim nächsten Mal, ja, nee, nein, na gut, okay, ich halte die Fresse.
Alles klar, ich glaube, wir halten sie beide jetzt, weil wir sind durch.
Ja, war ein bisschen länger als sonst, glaube ich, weiß gar nicht, aber ja. Gut. Pardon. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ich hoffe, du hattest Spaß, André.
Auf jeden Fall, na klar.
Nächste Woche. Jetzt. Geht's weiter mit Folge 008 und der Lizenz, euch bestens zu informieren. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Bis nächste Woche und cremt euch schön ein. Es ist heiß.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Halt. Noch nicht wegklicken. Hast du Break the Week schon abonniert? Falls nein, damit kannst du unsere Arbeit kostenlos unterstützen und verpasst gleichzeitig keine neue Ausgabe. Vielen Dank. Und jetzt bis nächste Woche bei Break the Week.